Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast Markt Kompakt Nummer 117 vom Bankhaus Donner & Reuschel. Mein Name ist Carsten Mumm, ich bin Chefvolkswirt. Und ich könnte auch sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, denn heute sind wir mal wieder im Gespräch auch mit Videoaufzeichnungen dabei. Ja, und die These, um die wir uns heute kümmern wollen im Gespräch, lautet: Wir befinden uns in einer umfassenden Evolution mit der Möglichkeit eines besseren Status in der Zukunft. Das ist relativ vage, aber wir werden es gleich im Gespräch konkretisieren. Ja, und bei dem Thema geht es um Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Europa. Und ich freue mich sehr, dass ich zu dem Thema einen Gast habe, der sehr, sehr viel zu sagen hat dazu, Professor Dr. Henning Vöppel. Ich freue mich, dass du da bist, Henning. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, Carsten. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Ja, ganz kurz was zu deiner Person. Du bist Vorstand im Zentrum für europäische Politik, ursprünglich mal in Freiburg gegründet oder aus Freiburg kommend, heute auch nennenswert in Berlin und an anderen Standorten aktiv. Du bist gleichzeitig Vorstand der Stiftung Ordnungspolitik, Professor für VWL an der BSP Business and Law School. Davor warst du Professor für VWL an der HSBA hier in Hamburg und Direktor und Geschäftsführer vom HWWI, Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut. Und wir beide kennen uns schon, haben wir gerade festgestellt, aus dem letzten Jahrtausend. In den Endzügen des letzten Jahrtausends haben wir beide uns kennengelernt.
Wahnsinn, oder? Hamburg. Eine ganz andere Welt war das damals.
In vielerlei Hinsicht und genau über den Punkt werden wir natürlich auch gleich sprechen. Henning, lass uns starten mit einer kurzen Einordnung dessen, was du heute tust. Das Zentrum für europäische Politik. Was macht ihr da?
Ja, wir kümmern uns um europäische Regulierung. Das ist natürlich ganz viel, wie alle wissen. Das geht um Digitalpolitik, Energiemärkte, den Binnenmarkt, die Geopolitik. Also ganz viel, was uns im Moment beschäftigt. Wir haben Juristinnen und Juristen und Ökonominnen und Ökonomen. Also wir versuchen, eine Doppelperspektive auf Regulierung einzunehmen. Die juristische und die ökonomische, machen Folgenabschätzungen. Ist es vereinbar mit europäischem Recht? Das tun wir. Und wir beschäftigen uns aber nicht verwunderlich mehr und mehr auch mit sehr grundsätzlichen Fragen, nämlich der Frage, wie geht es weiter mit der europäischen Integration? Wir wissen, wir haben viele geopolitische, technologische Veränderungen, die Europa in besonderer Weise herausfordern in puncto Wettbewerbsfähigkeit, Souveränität. Und das sind Fragen, die neben der engen Regulatorik uns natürlich auch beschäftigen, wie geht es perspektivisch weiter mit der Europäischen Union.
Und können wir vielleicht schon mal vorab nehmen, weil du das jetzt gerade so in den Raum gestellt hast. Wie geht es perspektivisch weiter? Ist Europa handlungsfähig vor dem Hintergrund der ganzen Regulierung? Das sind ja so Themen, die ihr dann auch bewertet, richtig?
Ja, Europa, das darf man nicht vergessen, ist gemacht für eine völlig andere Welt. Wir kommen aus einer ganz anderen Welt. Der Zweck der Europäischen Union war ja ursprünglich mal ein Friedensprojekt. Also man wollte verhindern, dass in Europa noch Kriege stattfinden. Man wollte also durch europäische Integration dafür sorgen, dass Wohlstand, Freiheit und Frieden in Europa gesichert sind. Man hat also versucht, die Innenperspektive deutlich zu fokussieren. Und jetzt sind wir aber in einer Welt, viele Jahrzehnte später, in der Europa herausgefordert ist durch relativ äußere Umstände. Technologien verändern sich, wir haben Autokratien, die sich gebildet haben. Die gesamte Weltordnung, die wesentlich bestimmt worden war durch den Westen, von dem Europa ja ein Teil gewesen ist, ist in der Transformation, in der Transition zu einer neuen globalen Ordnung. Das heißt, man kann sagen, Europa ist nicht gemacht für diese Zeit. Und deshalb stehen Europa, glaube ich, politisch, institutionell große Veränderungen bevor. Und wir sehen, dass Europa sich schwer tut mit der Frage, wie können wir Europa neu aufstellen für eine völlig veränderte Welt.
Absolut. Und ein Knackpunkt in Anführungsstrichen oder ein Grund, warum sich Europa so schwer tut, ist dieses Thema Einstimmigkeit beispielsweise. Gibt es eine Möglichkeit, dass man zukünftig ohne dieses Prinzip agiert oder kann man trotz dieses Prinzips schlagkräftig agieren?
Ja, man überlegt dieses Prinzip, das in der Tat, wir erinnern uns an Ungarn, die immer wieder blockiert haben, die diese Einstimmigkeit genutzt haben, um immer wieder Zugeständnisse gegenüber Ungarn herauszuschlagen, dass das ein riesiges Problem war, gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik, immer diese Einstimmigkeit zu brauchen, um überhaupt etwas zu entscheiden. Und die Welt wartet ja nicht darauf, dass wir jetzt irgendwie internen Kompromiss gefunden haben. Und das hat aus meiner Sicht sehr stark dazu beigetragen, dass Europa nie dieser geopolitische Player gewesen ist, den wir für Europa immer uns gewünscht haben. Die Frage ist, ob man sich das überhaupt wünschen muss, weil das natürlich auch eine besondere Rolle für Europa dann bringen würde. Aber das hat uns wirklich aufgehalten. Also Europa war darauf ausgerichtet, nach innen immer wieder über Kompromisse die Einheit in Vielfalt, wie es so schön heißt, herzustellen. Mhm. Und das ist ein ganz anderes Prinzip, als strategiefähig nach außen zu sein.
Mhm, richtig, absolut. Ist eine Option, kleinere Einheiten innerhalb Europas zu bilden? Also ich sag mal, Interessengemeinschaften von nur wenigen Staaten, die einzelne Dinge voranbringen?
Ja, und dann sind wir bei dem schönen Thema Evolution. Mhm. Also es könnte sein, dass wir von diesem Pfad einer ever closer Union, wie es so schön heißt, mhm, also die europäische Integration ist angelegt, nie fertig zu sein, sondern sie soll sich aus sich selbst heraus vertiefen und erweitern, dass wir jetzt in eine Zeit gehen, in der wir darüber nachdenken müssen, ob die Geometrie, die wir entwickelt haben, eigentlich noch geeignet ist, in jeder Hinsicht Antworten zu finden. Ich will ein Beispiel geben, die E5, also Deutschland, Frankreich, Polen, Italien und auch UK, bilden die E5, die sich vorgenommen haben, die Sicherheit und Verteidigungspolitik zum zentralen Anliegen dieser Gruppe zu machen. Und das ist aus meiner Sicht genau richtig. Wir brauchen neue Formate, neue Konzepte, die wir nutzen können, um den Anforderungen, die neu auf Europa hinzukommen oder auf Europa zukommen, beantworten zu können. Wir werden das nicht in dem Rahmen der 27 Staaten tun können. Das ist völlig illusorisch, dass wir so etwas Wichtiges wie Verteidigung einvernehmlich mit 27 Staaten, die unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse haben, werden regeln können.
Nachvollziehbar. Also wir stecken in der Evolution. Du hast es eben schon angesprochen. Das ist unser Thema. Und ich glaube, diese Evolution kennzeichnet auch in vielerlei Hinsicht, dass wir merken, Veränderung ist da. Es geht in eine Zukunft, die wir aber noch nicht genau erkennen können. Das ist ja der Sinn und Zweck oder der Charakterzug einer Evolution. Es entwickelt sich eben Step by Step, richtig?
Ja.
Und trotzdem, und damit möchte ich auf deine zweite Tätigkeit, in Anführungsstrichen, die du heute machst, zurückkommen. Trotzdem braucht es eine gewisse Ordnung. Es braucht Ordnungspolitik. Auch diese Ordnung ist in der Evolution oder in der Veränderung begriffen. Wofür steht in diesem Kontext die Stiftung Ordnungspolitik, wo du im Vorstand bist?
Die Ordnungspolitik ist getrieben von der Idee, dass die Welt eine Ordnung braucht. Wenn wir sie vorfinden, ist sie ohne Ordnung. Mhm. Und Ordnung entsteht dadurch, dass wir uns Regeln unterwerfen oder allgemeinen Prinzipien, die zustimmungsfähig sind von allen, nicht? Also das hat auch durchaus konstitutionellen Charakter. Also wie eine Verfassung, eine Ordnung wirkt wie eine Verfassung, hinter der sich die Menschen, für die sie gilt, versammeln. Und eine Ordnung hat dadurch eine gewisse Stabilität. Und Walter Eucken ist ja dieser berühmte Gedanke bekannt von der Interdependenz der Ordnung. Also er sagt, die Demokratie gehört zur Marktwirtschaft und umgekehrt. Also wir können beides nicht unabhängig voneinander denken, sondern nur zusammen.
Ja.
Und ich würde sagen, mit Blick darauf, dass sowohl die Demokratie als auch die Marktwirtschaft im Moment natürlich extrem herausgefordert sind, durch äußere, aber auch durch innere Umwälzung. Deshalb ist natürlich die Befassung mit der Idee der Ordnungspolitik im Moment so interessant, trägt eigentlich in einer Welt zunehmend ohne Regeln, der Instabilität, der Fragilität, eigentlich noch die Idee einer Ordnung? Oder müssen wir nicht selbst über eine neue Ordnung nachdenken, damit wir wieder eine stabile Ordnung, eine stabile Welt bekommen?
Also das sind so Gedanken, die ihr vorantreibt oder mit denen ihr euch beschäftigt?
Absolut, genau. Und ich würde sagen, im Moment passt das ganz gut. Also Europa, das sich irgendwie verändern muss, zu verbinden mit der Idee, was sind eigentlich die neuen Regeln, was sind Grundlagen einer neuen Ordnung, mit der wir in Europa wieder Frieden, Freiheit und Wohlstand stiften können.
Ja, also, und das sind relevante Werte, die du jetzt eben gerade schon angesprochen hast, die aus dieser Ordnung resultieren. Da kommen wir gleich nochmal darauf zurück, weil die natürlich für uns einen ganz hohen Stellenwert haben. Aber man hat weltwirtschaftlich oder global gesehen das Gefühl, und nicht nur das Gefühl, sondern das zeigt die Empirie, das zeigen die Zahlen, Autokraten werden mehr oder autokratische Staatssysteme werden mehr. Damit auch, ich sag mal, also von der Regierung gesteuertes Eingreifen in Wirtschaft, Demokratie und Marktwirtschaft geraten zunehmend unter Druck. In China hatten wir noch nie freie Marktwirtschaft, da war es immer schon sehr stark staatsinterventionistisch. In den USA geht es zunehmend in die Richtung. Ich glaube, diesen Eindruck, den kann man gar nicht anders gewinnen. Und in dem Zusammenhang ein Zitat, Henning, was ich über dich gefunden habe im Internet, in der Öffentlichkeit. Und da heißt es, du seist für die Förderung einer pro-marktwirtschaftlichen Ordnungspolitik in Europa zuständig. Das fand ich ganz bemerkenswert.
Okay, das ist schön, dass Sie dafür zuständig sind. Also
eine pro-marktwirtschaftliche Ordnungspolitik in Europa. Wenn wir jetzt parallel sehen, dass eben autokratisches Vorgehen immer mehr wird und man könnte vielleicht auch den Eindruck gewinnen, erfolgreicher ist in dieser Zeit. Amerika ist uns wirtschaftlich, technologisch sowieso immer schon voraus gewesen, hat eine ganz andere Wachstumsdynamik. China ist nicht mehr die billige Werkbank der Welt, sondern konkurriert mit den Unternehmen, die früher unsere Exportschlager geliefert haben, also Anlagenbau, Maschinenbau. Wie steht es um die Marktwirtschaft in diesem Kontext, global und in Europa?
Ja, ich würde deinem Befund zustimmen. Sie ist massiv herausgefordert durch Systeme, die im Moment den Vorteil haben, dass sie schneller sind. Autokratien können natürlich einfach mal so Entscheidungen treffen. Und sie haben dadurch quasi automatisch eine Geschwindigkeit, eine Schnelligkeit, die wir in der Demokratie natürlich nicht haben. Wir würden vielleicht immer argumentieren, dass eine Ordnung, die auf Freiheit basiert, also Demokratie und Marktwirtschaft, in der Langfrist vielleicht überlegen ist. Warum? Mhm. Weil wir die Möglichkeit haben, Dinge in Freiheit auszuprobieren. Aber wir sind im Moment nicht besonders schnell. Und zusätzlich, glaube ich, dazu kommt, dass viele Menschen das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Politik etwas verloren haben. Und das würde ich sagen, also der Verlust an Geschwindigkeit plus Vertrauensverlust in die Handlungsfähigkeit der Politik führt dazu, dass im Moment Demokratie und Marktwirtschaft eigentlich an Vertrauensverlust gewinnen oder darunter leiden. Und ich denke, die große Aufgabe der Gegenwart ist, dass wir Demokratie und Marktwirtschaft wieder ertüchtigen. Ich glaube, dass die Marktwirtschaft, die Demokratie, also eine Ordnung, die auf Freiheit, auf Mitbestimmung basiert, eigentlich überlegen ist, aber wir haben uns selbst geschwächt. Ich glaube nicht, dass für uns Menschen in Europa autokratische Systeme attraktiver sind, aber wir haben selbst Schuld daran, sage ich mal, dass wir unattraktiv geworden sind, dadurch, dass wir langsam geworden sind, sehr bürokratisch, dass wir politisch doch Mühe haben, in der demokratischen Mitte große Reformanstrengungen wirklich durchzusetzen. Das alles führt dazu, dass Menschen vielleicht den Glauben an unsere Ordnung ein wenig verloren haben.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das heißt also, es reicht nicht, wir sind zu langsam heute, es reicht nicht einfach durchzuhalten, vielleicht zu hoffen, dass Autokratien, die möglicherweise auch irgendwann mal stärker zu Fehlern neigen, weil die zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass wenige oder Einzelne entscheiden, die vielleicht in Informationsblasen operieren, keine Kritik mehr bekommen oder keine Kritik mehr
zulassen. Die können große Fehler machen.
Richtig.
Also wir haben ganz wenige Autokratien, die über sehr lange Zeiträume stabil geblieben sind, aber sie haben den Vorteil, dass sie kurzfristig eben Handlungsfähigkeit haben und auch demonstrieren können. Und demgegenüber sind Demokratien qua Konzept, qua Prinzip langsamer. Das ist der große Vorteil von Demokratie. Nicht, dass eine Person sagen kann, wohin es geht. Das ist der Vorteil. Aber wir haben uns, glaube ich, unnötig langsam gemacht. Ne? Und in einer Zeit, in der die Dinge sich doch erkennbar beschleunigen, sowohl die geopolitischen Veränderungen als auch und insbesondere die Technologie, die so schnell sich entwickelt, dass wir in Europa Mühe haben, überhaupt diese technologische Souveränität nachzuvollziehen. Mhm. Und das wirft uns, glaube ich, zurück, weil wir plötzlich auch eine Abhängigkeit entwickelt haben von Technologien, die nicht mehr europäisch entwickelt und genutzt werden, sondern im Wesentlichen von den Amerikanern und den Chinesen, die nun wiederum eine andere Vorstellung darüber haben, wie Technologien zu regulieren sind.
Ja, ganz offensichtlich. Und diese Abhängigkeit kann ja auch mal zurückschlagen, in Anführungsstrichen. Wir haben vor kurzem gerade gesehen, dass die US-Regierung einfach mal beschlossen hat, die neuesten KI-Modelle von Anthropic in diesem Fall nicht im Ausland zur Verfügung zu stellen. Also das sind diese kritischen Abhängigkeiten, die weit über fossile Energien beispielsweise hinausgehen, über die wir heute gesprochen haben.
Absolut. Richtig? Deshalb, glaube ich, ist der wichtigste Schlüssel dafür, dass wir in Zukunft wieder wettbewerbsfähig und souverän. Ich glaube, dass wir Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität nicht mehr voneinander trennen können. Wir haben immer gesagt, auch in Europa, wir haben nur die Handelspolitik, die zentralisiert ist in Brüssel, aber nicht die Sicherheitspolitik, nicht die Industriepolitik. Mhm. Und ich glaube, dass wir die drei Dinge, Sicherheitspolitik, Industriepolitik und Handelspolitik, viel stärker integriert denken müssen, damit wir die Konzepte der Wettbewerbsfähigkeit und der Souveränität, die wie gesagt nicht voneinander zu trennen sind, stärker beeinflussen können. Und ich glaube, dass der Schlüssel für beides, für eine europäische Wettbewerbsfähigkeit und für eine europäische Souveränität, darin liegt, dass wir Technologien selbstständig nutzen und entwickeln können. Also Technologieführerschaft, das ist ja auch für unsere Exportindustrie eigentlich sehr, sehr bedeutsam. Das ist der Schlüssel dafür, dass Europa wieder mitmischt in den Entwicklungen der Welt, in der Evolution, die wir gerade erleben.
Ja, mit Sicherheit. Kann das gelingen in Sachen KI? Also die großen Tech-Unternehmen, die wirklich diese KI-Modelle vorantreiben, sind ja in den USA. Es gibt in Europa, ich sag mal, kleine, durchaus auch wettbewerbsfähige Einheiten. Innovativ sind wir in der Regel sowieso, auch in den letzten Jahren gewesen in Europa, nur diese Skalierung hat offensichtlich nicht hier stattgefunden. Also in die dritte, vierte Finanzierungsrunde, da war nicht genug privates Kapital auch zur Verfügung. Dann ging es ins Silicon Valley. Also das ist so ein Ansatzpunkt, den man anpacken muss.
Ich denke ja. Ich denke, dass die Regulierung zu kleinteilig ist. Mhm. Also wir sind zu risikobewusst, was bestimmte Entwicklungen angeht. Wir müssten eigentlich mehr Mut und mehr Selbstbewusstsein haben, zu sagen, wir können Technologien entwickeln und sie laufen uns nicht davon, sondern wir können sie so gestalten, dass sie human bleiben, dass wir demokratische Kontrolle über sie behalten. Also dieses Selbstbewusstsein müssten wir, glaube ich, entwickeln. Denn alleine die großen Player zu regulieren, wird die Abhängigkeit ja nicht reduzieren. Wir können höchstens vermeiden, dass die zu uns kommen, aber wir müssen sie selbst entwickeln. Das ist, glaube ich, wichtig. Wir müssen den Menschen hier eine Wahlmöglichkeit geben, eben nicht amerikanische oder chinesische KI-Modelle zu nutzen, sondern eben, wenn sie wollen, auch europäische. Mhm. Die haben wir nicht. Das liegt an der Regulierung. Die ist zu kleinteilig, zu risikoavers. Das Kapital kommt hier nicht hin. Und ich glaube, generell müssten wir uns mehr zutrauen. Ich glaube, dass die Unsicherheit, über die alle reden, eigentlich auf einem Missverständnis basiert. Wir sagen immer, die Unsicherheit bezieht sich auf die Zukunft. Wir sagen, die Zukunft ist unsicher. Die Zukunft ist unbekannt. Ich glaube, dass die Unsicherheit, die wir alle spüren im Moment, daraus resultiert, dass wir unsere eigene Gegenwart nicht verstehen. Und es führt dazu, dass wir sagen, wenn die Zukunft ungewiss ist, dann versuchen wir es mit kurzfristigen Entscheidungen. Wir versuchen also nicht zu langfristig Politik zu machen. Die Folge davon ist, dass die Ungewissheit, die Unsicherheit eigentlich zunimmt. Je weniger wir zukunftsorientiert handeln, je kurzfristiger wir handeln, desto stärker wird die Ungewissheit. Wir sind also in einer Spirale, die immer risikoaverser, immer um uns zwingt, kurzfristiger zu agieren. Und daraus müssen wir, glaube ich, ausbrechen. Wir müssen mutiger, langfristiger unsere Entscheidung treffen.
Also absolut, das kann ich nachvollziehen. Ich habe das ganz bildlich beschrieben, immer so ein bisschen so dargestellt, dass wir eigentlich immer wieder auf Probleme, die uns akut vor die Füße fallen, einfach Pflaster draufkleben. Ja. Aber es nicht schaffen, eine große Vision für diese Zukunft aufzuzeigen. Also wo wollen wir in 5, 6, 7, 8 Jahren stehen und entsprechend sehr systematisch darauf hinarbeiten. Das ist, glaube ich, etwas, was fehlt, wo man auch dann es schafft, wieder die Menschen mitzunehmen und mitzubekommen auf diesem Pfad, auf diesem Weg.
Absolut. Ich glaube, das kennt auch jeder aus dem privaten Leben. Wenn wir anfangen, von Tag zu Tag Entscheidungen zu treffen, also sehr kurzfristig, dann werden wir langsam. Erst dann, wenn wir sozusagen sagen, in 10 Jahren müssen wir irgendwo sein, dann werden wir schnell. Mhm. Warum? Weil wir dann Dinge priorisieren, von denen wir wissen, dass sie langfristig wichtig sind. Mhm. Ich beginne also plötzlich, Grundlagen zu schaffen für meine Zukunft. Und das macht schnell. Wir haben also in den letzten 20 Jahren, das ist ja, glaube ich, auch der Befund, den wir wirtschaftspolitisch ziehen würden, immer wieder versucht, Pflaster, wie du sagst, draufzukleben. Und das hat doch dazu geführt, dass wir heute feststellen, wir haben es versäumt, die Grundlagen zu legen für das, was uns heute an Problemen und Herausforderungen begegnet.
Richtig, genau. Also man zieht diese vermeintlich kleinen, dringenden Fälle vor, heilt die mehr oder weniger.
Genau.
Aber scheut sich vielleicht oder lässt damit die großen Themen eigentlich tatsächlich liegen. So ist vielleicht auch aus Angst, diese großen Themen anzupacken, diese langfristige
ganz
Perspektive
bestimmt,
einzunehmen.
Ganz bestimmt. Also weiter über die Zukunft nachzudenken, bedeutet, man muss so etwas wie Mut und Vertrauen und Verantwortung dafür entwickeln. Und ich sage immer, Zukunft ist keine Krise. Also wir können die Zukunft nicht wie eine Krise behandeln. Mhm. Wenn wir das tun, wird die Zukunft selbst zu einer Krise. Mhm. Das ist aber falsch, weil wir eigentlich langfristig, eigentlich schon hätten beginnen müssen, vor 10, 20 Jahren, diese Zukunft, von der wir heute wissen, dass sie unvermeidlich ist, zu gestalten. Und das haben wir nicht getan. Deshalb wäre mein Petitum, Demokratie und Marktwirtschaft müssen wieder in die Gestaltung gehen, statt in die Reaktion auf immer schneller kommende Krisen.
Das kann ich gut nachvollziehen. Das ist die Evolution, über die wir sprechen. Und das bedingt aber auch, dass man ein positiveres Bild von der Zukunft hat. Ich hab das vor kurzem mal so formuliert, wir müssen es auch schaffen, den Menschen der Gesellschaft Lust auf Zukunft zu machen und nicht Angst vor Zukunft zu vermitteln. Das ist in meinen Augen ein ganz entscheidender Punkt, dass man also wirklich natürlich anerkennt, dass wir diverse Herausforderungen haben, teils existenzielle Probleme, zumindest wenn wir das wirtschaftlich betrachten. Aber es braucht eben diese positive Zukunftsperspektive. Wenn ich die mal einnehme und nochmal den europäischen Blickwinkel betrachte, siehst du eine Möglichkeit, dass Europa durchaus auch wieder reüssieren kann in der Zukunft? Und ich möchte das kurz umreißen, wie ich das meine. Wir sehen eben diese autokratischen Systeme in China, in den USA zunehmend autokratisch auch. Und das sind die beiden großen, schwergewichtigen wirtschaftlichen Player natürlich in der Welt. Das bedingt aber auch, in den USA kann man das sehr schön erkennen, dass Berechenbarkeit extrem abgenommen hat. Also wenn Unternehmen bis vor 2 Jahren noch gesagt haben, USA ist der bevorzugte Standort für mich, weil die Energie billig ist, weil es ein großer Markt ist, die Regulierung weniger eng ist beispielsweise, dann haben wir heute aber eine enorme politische und rechtliche Unsicherheit, die den Standort auch unsicher macht. Wenn wir jetzt im Umkehrschluss mal auf Europa schauen, dann kann doch Europa möglicherweise für viele Menschen oder Unternehmen, die diese Werte, über die wir gesprochen haben, Demokratie, Marktwirtschaft, Freihandel nicht zu vergessen, Wissenschaftsfreiheit, Pressefreiheit, man könnte diese Liste noch fortführen. Wenn Europa es wirklich schafft, diese Werte zu erhalten, in den Vordergrund zu stellen, dann kann das ein attraktives Systemangebot sein für viele Menschen aus anderen Regionen in der Welt. Reine Utopie, Träumerei, nicht realisierbare Vision, oder kann das in diese Richtung gehen? Siehst du da eine Chance?
Überhaupt keine Utopie. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz. Mhm. Denn wenige, die man heute in Europa befragen würde, würden, glaube ich, auf die Frage, ob sie dann lieber in China oder im Moment in den USA leben würden, das bejahen. Wir sehen das ja gerade zur Fußball-Weltmeisterschaft, fahren gar nicht so viele Europäer, weil sie sagen, das ist, weiß ich nicht, gefällt mir im Moment gerade nicht. Also das Angebot, das China oder auch die USA machen, ist mitnichten attraktiver, denke ich. Und darin liegt eigentlich die Chance für Europa. Wir dürfen denen nicht nacheifern. Also wenn wir uns hineinziehen lassen in diese Logik der Großmächte, der Nationalstaaten, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Warum? Weil wir dann sozusagen beginnen, unsere eigenen Werte zu opfern auf dem Altar dieser neuen Logik der Großmächte. Bedeutet aber, wenn wir das nicht tun wollen, uns nämlich hineinziehen lassen in diese Logik der Großmächte, der großen geopolitischen Konflikte, müssen wir so etwas entwickeln wie eine eigene Macht. Und dazu gehört natürlich auch ein Narrativ, das attraktiv ist, um die Leute zu motivieren, dieses gemeinsame Modell zu entwickeln. Und weder diese Macht noch dieses Narrativ hat im Moment Europa aus meiner Sicht. Also daran müssten wir arbeiten. Ich glaube, dass die Multipolarisierung, viele sagen, das nächste Gleichgewicht der Weltwirtschaft ist die Multipolarität, also als Zustand, als Gleichgewicht definiert. Im Moment sind wir ganz im Sinne dieser Evolution in einem Prozess der Multipolarisierung, also als Prozess verstanden. Und in diesem Prozess wirken, glaube ich, viele unterschiedliche Dynamiken. Und wir müssen es, glaube ich, schaffen, die Dynamiken so zu beeinflussen, dass sie in Richtung Kooperation gehen, Freihandel. Dann haben wir eine Chance. Wir haben keine Chance, wenn wir sagen, wir können uns nicht wehren und wir müssen da mitmachen. Dann geraten wir, glaube ich, in diese Mühlen der Autokratien, die vorgeben, eine bessere Vision von der Zukunft zu haben.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also so anstrengend es vielleicht jetzt auch klingt, dann doch eben diese Werte weiter hochzuhalten, weil in the long run, wie wir sagen, wir Volkswirte, ist das eigentlich das attraktivere Modell.
Die Werte brauchen aber auch Macht. Das ist, glaube ich, die Erkenntnis. Also das Gute setzt sich nicht automatisch durch, sondern es ist herausgefordert von Autokratien, die sehr mächtig sind und die nicht unbedingt das Gute im Schilde führen. Und wir müssen, glaube ich, und das ist Teil des Realismus, den wir brauchen, wir brauchen Macht, wir brauchen
Verteidigungsfähigkeit, die Fähigkeit, wirtschaftliche absolut. Macht, genau. Durchsetzbarkeit.
Genau. Also, was zusammengehört tatsächlich. Also wir müssen etwas in die Waagschale werfen können, damit wir die Macht haben, unsere Werte auch zu verteidigen. Alles andere wäre, denke ich, naiv.
wir sind auf einem sehr guten Weg. Das ist ein positives Zukunftsbild, ein realistischer Pfad für Europa. Ich möchte den Kreis jetzt noch ein bisschen weiterziehen und ich gehe mal zurück auf Februar, März diesen Jahres. Ich glaube, da war es das Weltwirtschaftsforum in Davos. Mhm. Du warst zu Gast, ich glaube nicht das erste Mal, aber ich sag mal, in diesen geopolitisch hoch aufgehitzten Zeiten natürlich besonders spannend, kann ich mir vorstellen. Und für mich persönlich, mein persönliches Highlight aus Davos, ich war nicht dabei, man konnte vor allen Dingen die ungefähr 17-minütige Rede des kanadischen Premierministers Mark Carney auf YouTube anhören. Ich kann nur jedem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer empfehlen, das mal zu tun. Und zwar die kompletten 17 Minuten, wer das noch nicht getan hat. Ich glaube, es ist eine historische Rede. Warum? Im Wesentlichen aus zwei Gründen. Zum einen hat Mark Carney eine schonungslose Analyse des Status quo geliefert. Und die geht ganz kurz zusammengefasst so: Es gibt zwei, drei große Hegemonialmächte in der Welt, die versuchen, die kleineren Staaten, die kleineren Wirtschaftsmächte in bilaterale Verhandlungen zu zwingen, um im Grunde genommen ihren eigenen Willen aufzudrücken. Also wir haben ja eben nicht mehr diese große internationale Kooperation, wie wir sie 30, 40 Jahre lang im Zug der Globalisierung hatten. Also die Großen versuchen, die Kleinen oder den Kleinen ihren Ansatz aufzuzwingen, so kann man es eigentlich sagen. Das ist der Status quo. Und bemerkenswert fand ich insbesondere, dass Carney es auch geschafft hat, einen ganz klaren Lösungsweg aufzuzeigen. Und der lautet so, dass er gesagt hat, die Mittelmächte, wie er die kleineren Staaten dann genannt hat, müssten eigentlich viel, viel enger kooperieren, um die Werte, über die wir gerade gesprochen haben, Freihandel, Marktwirtschaft, Demokratie und diese lange Liste, wir haben sie eben schon durchdekliniert, um diese Werte hochzuhalten, gemeinsam enger zu kooperieren und dann gemeinsam auch diesen großen hegemonialen Mächten gegenüberzutreten, um eben die Werte nicht aufzugeben. Kann das funktionieren? Ist das ein Weg, also ich sag mal, europäische Werte über Europa hinaus zu denken und zu schauen, wo gibt es Regionen, Staaten, die ähnlich denken, mit denen enger zu kooperieren?
Ja, das würde zunächst einmal aus meiner Sicht erfordern, dass wir anerkennen, dass der globale Süden wirtschaftlich mächtiger geworden ist und wir nicht erwarten dürfen, dass wir das gesamte Paket europäischer Werte übertragen können. Also wenn das die Erwartung ist, glaube ich, können wir nur enttäuscht werden. Ich fand die Rede von Mark Carney wirklich beeindruckend. Es war wirklich eine nicht nur rhetorisch, sondern auch inhaltlich wirklich tiefe, tiefgehende, überzeugende Rede, die wirklich eine Blaupause ist für das, was wir gerade erleben an Entwicklung und auch Antworten darauf. Nicht? Das ist ja, wir wollen ja Antworten, nicht nur die Beschreibung des Zustandes oder der Entwicklung, sondern auch Antworten. Er hat, glaube ich, einen Teil der Antworten gegeben. Ich möchte aber einwenden, dass es so gut klingt, wenn wir von Mittelmächten sprechen. Mhm. Das stimmt auch, aber wir dürfen nicht vergessen, unter diesen Mittelmächten sind beispielsweise die Türkei, Brasilien, Indonesien, Indien. All diese Mittelmächte, die auf dem Weg, die Aspiration haben, auch Großmacht zu werden, werden sich zum Teil opportunistisch verhalten. Mhm. Die werden sagen, ach, China macht ein gutes Angebot, gehen wir mal dahin. Andere werden sagen, so können wir mal Richtung USA uns wenden. Also wir dürfen nicht glauben, dass all diese Mittelmächte nur wertebasiert unterwegs sind, sondern sie werden auch, das meine ich gar nicht negativ, opportunistisch gucken, wo fällt das größte Stück für sie ab. Mhm. Deshalb müssen wir darauf hinwirken, zentrale Mittelmächte einzubinden in eine kooperative, multilaterale Struktur. Mhm. Das ist eine große Herausforderung. Erfordert aus meiner Sicht, dass Europa auch ein bisschen sich zurücknimmt und sagt, wir können nicht erwarten, dass alle sich so verhalten, wie wir es uns vorstellen.
Also ein weiterer Wert, den wir gerade herausgearbeitet haben, es geht auch um Toleranz in Teilen. Und das geht ja vielen Autokratien auch ab. Nicht zu viel sicherlich im kooperativen Sinne. Ja. Und ich finde den Punkt ganz wichtig. Die großen, wirklich wirtschaftlich sehr potenten, schweren Schwellenländer mittlerweile, das ist auch mein Eindruck, die haben gar kein Interesse, sich an irgendeinen Staatenbund sehr eng zu binden und nur in diesem Kreis zu kooperieren, sondern genau wie du das gesagt hast, opportunistisch im positiven Sinne, in Richtung Multipolarität eigentlich geht es dann.
Deshalb ist es eine große Chance. Also in Wahrheit ist das, was wir erleben, eine Riesenchance, bedeutet aber, setzt voraus, dass wir uns selbst verändern und vielleicht auch so ein bisschen vom hohen Ross heruntersteigen. Ich hatte vor 3 Jahren die Gelegenheit, mit Joseph Stiglitz in Marrakesch mal darüber zu reden. Der sagte nämlich, Europa stößt viele auch vor den Kopf. Er hat 2 Beispiele gegeben. Er hat gesagt, als es darum ging, den Impfstoff, zu nutzen, hat Europa gesagt, erst wir. Mhm. Ja. Europe first. Als die Energiekrise ausbrach, sind die Tanker umgedreht und sind nicht nach, weiß ich nicht, nach Afrika, sondern oder nach Asien, sondern sind umgedreht nach Europa. Warum? Weil Europa mehr Geld geboten hat. Mhm. Also in großen Krisen hat Europa Glaubwürdigkeit gegenüber Ländern des globalen Südens verloren, weil wir doch sehr eigennützig entschieden haben. Gleichzeitig hängen wir sozusagen die moralische Monstranz immer sehr stark heraus. Und das führt zu einem Widerspruch, der eben nicht unbedingt geeignet ist, Vertrauen zu schaffen.
Ja, sehr gut. Also guter Punkt. Das heißt, wir müssten auch, ich sag mal, unsere Eigenschaften, unser Tun so ein bisschen hinterfragen. Ja. Lass mich nochmal ganz kurz mit Blick auch auf Davos über die großen Herausforderungen sprechen, die eigentlich globale Herausforderungen sind. Wir sprechen über den Klimawandel beispielsweise, über eine Definition von KI-Standards, über Sicherheitsfragen. Das sind ja alles Themen, die müsste man eigentlich im großen globalen Kontext im Prinzip mit allen besprechen. Das funktioniert schlechter denn je durch die Entwicklung der letzten rund 10 Jahre, dadurch, dass internationale Kooperation zurückgeworfen wurde. Wie blickst du vor diesem Hintergrund auf so ein Treffen wie in Davos, wo ja wirklich die ganze Welt, grob gesagt, Politik, Wirtschaft zusammenkommt? Gibt es eine Chance auch, auf so einem Treffen solche Dinge voranzubringen, zumindest ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln? Siehst du eine Chance, dass wir diese, wahrscheinlich nie mit allen, aber doch großförmigere globale Kooperationen in diesen großen Themen hinbekommen?
Ja, wir dürfen zumindest nicht aufhören, daran zu glauben und darauf hinzuwirken. Ich glaube, in dem Moment, wo man sagt, es hat keine Chance mehr, hat es keine Chance mehr. Also das stete Bemühen darum, dass das möglich sein muss, ist, glaube ich, Teil der Antwort. Der Klaus Schwab, der Gründer vom World Economic Forum, hat, glaube ich, gerade in den letzten Tagen in der NZZ einen Gastbeitrag dazu veröffentlicht, in dem er sagt, das Weltwirtschaftsforum Davos darf keine reine Netzwerkveranstaltung mehr werden, wo die Leute hingehen, um ihre Macht zu demonstrieren, oder sondern Geschäfte es muss ein Multi-Stakeholder-Ansatz sein, der sozusagen private und staatliche Akteure zusammenführt, auf der Grundlage einer gemeinsamen Mission. Und diese Mission, Stichwort Reset, The Great Reset, ist ja auch immer wieder kritisiert worden. Aber ich glaube, der Ansatz ist natürlich in Wahrheit richtig. Wie du sagst, wir brauchen kooperative Lösungen, um die großen Herausforderungen der Welt, Klima, Migration, aber auch künstliche Intelligenz, überhaupt in Angriff nehmen zu können. Das ist für mich, also Formate zu finden, in denen wir wieder kooperativ handeln können, sind aus meiner Sicht zentral. Warum? Wir stellen uns mal vor, sie gäbe es nicht. Allein die Vorstellung, dass die KI-Modelle global völlig fragmentiert sind, würde bedeuten, die Gesellschaften, die Ökonomien würden gar nicht mehr eingebunden sein in ein Netz von Zusammenarbeit, sondern würden in ihre Einzelteile zerfallen, weil KI als Basistechnologie so wichtig ist. Wenn wir es nicht schaffen, wenigstens im Minimum gemeinsame Standards zu schaffen, stehen wir vor einer großen Fragmentierung der Weltwirtschaft und auch der Weltpolitik. Und das müssen wir unter allen Umständen vermeiden, denn die Probleme sind zu groß, zu viel steht auf dem Spiel, um zu sagen, wir machen unser eigenes Ding.
Ja, nochmal zurück zu dem Thema Evolution. Kann man vielleicht auch sagen, dieses gefühlt Chaos, was wir zurzeit erleben, diese Strukturbrüche, Zeitenwenden, sagen viele, sind damit auch eine Notwendigkeit, um ein neues Niveau vielleicht so einer Kooperation zu erreichen. Wir müssen ja ehrlicherweise sagen, alles, was wir bis vor 10, 15 Jahren erlebt haben, also diese Globalisierungsdynamik, diesen fast ausschließlichen Fokus auf Effizienz, Kosten immer weiter drücken, mit der Folge, dass Umweltressourcen endlich sind, hat sich aber lange keiner darum gekümmert, also dass der Klimawandel durchaus auch forciert wurde. Heute müssen wir sowas koordinieren. Kann man eigentlich sagen, das ist ein Stück weit auch ein notwendiges Chaos oder ein notwendiges Durcheinander, was sich dann am Ende wieder, wo sich die Puzzleteile neu zusammensetzen und dann einfach wir dann merken, es ist ein Fortschritt passiert. Also viele Dinge haben sich in die richtige Richtung entwickelt.
Ja, absolut. Ich glaube, und das knüpft an die schöne Idee der Evolution, wir befinden uns nicht nur in einem Übergang, sondern wahrscheinlich auch in so etwas wie einer Zwischenwelt. Also wir haben die alte, die ist nicht mehr zurückholbar, die ist nicht mehr reparierbar und einer Zukunft, die völlig, aus meiner Sicht, völlig ungestaltet ist. So in der Zwischenwelt ist ganz viel möglich. Es gibt diesen schönen Begriff der Liminalität. Liminalität bedeutet, wir sind so in einem Grenzbereich. Also Altes funktioniert nicht mehr, Neues funktioniert noch nicht. Also ganz viel ist möglich. Wenn ganz viel möglich ist, bedeutet das, die Menschen haben Angst. Sie sagen, lass uns mal nicht zu viel riskieren. Das unterschätzt aber die eigene Möglichkeit, sehr viel zu gestalten. Und eigentlich müssten wir in dieser Zwischenwelt sehr viel tun, um so leere Begriffe wie Zeitenwende, Epochenbruch, das ist ja nur eine Beschreibung dessen, was wir erleben, was sozusagen gar nicht mehr leugbar ist. Aber es enthält noch keine Idee, was wir daraus machen sollen. Und da müssen wir dringend einen Schritt weiter. Denn nur zu sagen, wir sind in der Zeitenwende und das ist der Freifahrtschein für die Politik, zu sagen, wir machen nur noch politischen Aktionismus, wir müssen nur noch Pflaster kleben, das wäre die fundamental falsche Antwort.
Ja, und ich glaube, wenn du sagst wir, dann schauen wir in allererster Linie natürlich immer auf Politik. Und wir sagen, da müssen die Rahmenbedingungen verbessert werden. Wir wissen das. Wenn wir auf Deutschland mal schauen, der Standort hat diverse Herausforderungen oder steht nicht mehr in vielen Attributen nicht mehr so attraktiv da wie noch vor Jahren. Aber es ist in meinen Augen eben nicht nur die Politik. Auch Unternehmen müssen sich bewegen, müssen schauen, dass sie wettbewerbsfähig sind im internationalen Wettbewerb, dessen Anforderungen sich einfach verändert haben. Nur Stichwort Automobilindustrie. Und über einen Punkt möchte ich zum Schluss nochmal mit dir sprechen. In meinen Augen ist das auch ein gesellschaftliches Thema. Mhm. Wenn ich mir anschaue, wie in Deutschland auf Vorschläge, die ja vielleicht zu langsam und nicht ausreichend genug, aber die doch kommen in Teilen von Politik, reagiert wird von uns, von der Gesellschaft, dann müssen wir ehrlicherweise sagen, immer wenn irgendein kleines Reformchen angekündigt wird, gehen sofort die Emotionen hoch, wird sofort gesagt, ja, wir brauchen Reformen, ich überspitze jetzt, aber diese jetzt gerade nicht, weil die betrifft mich. Also das Gefühl ist, dass wir als Gesellschaft auch weder reformfähig noch reformwillig sind. Wie ist dein Blick darauf? Ich glaube, es wäre zu einfach zu sagen, die Politik muss machen und wir warten.
Ja, es gibt einen schönen Satz, jede Gesellschaft kriegt genau die Politik oder die Regierung, die sie verdient hat. Ja, okay. Das ist vielleicht etwas übertrieben in diesem Fall, aber im Grundsatz stimmt das. Und ich würde tatsächlich sagen, es ist schwer für die Politik auszubrechen aus einem Prinzip, das wir gerne umschreiben mit einem Nullsummspiel. Also wenn wir die Probleme der Gegenwart diskutieren, bedeutet, wenn es einem besser geht, geht es einem anderen dafür schlechter. Und das ist natürlich kein Umfeld, in dem Politik sozusagen an Solidarität irgendwie appellieren kann. Wir müssten eigentlich die Diskussion weiten und sagen, in Zukunft kann es wieder allen besser gehen. Also in dem Moment, wo wir Politik wieder langfristiger orientieren, gibt es auch wieder mehr Gestaltungsspielräume. Und wir können sagen, eine gute Zukunft hat Platz für alle in der Gesellschaft. Die Gegenwart ist zu eng. Es ist klar, wenn ich kurzfristig Reformen anstoße, wie bei der Rentenreform, dann sagen einige, Moment mal, ich bin eigentlich dafür, aber diese spezielle Reform stellt ja mich schlechter. Das darf nicht der Begründungszusammenhang von Reformen sein, sondern Reformen sind ja die Voraussetzung für eine bessere Zukunft. Und die bessere Zukunft muss Gewinne oder muss positive Perspektiven schaffen für alle. Und das ist, glaube ich, das Problem im Moment. Wir haben uns verhakt. Also das, was wir als ökonomisch notwendig erachten, ist politisch im Moment nicht möglich. Die Mehrheitsverhältnisse sind nicht so, dass wir das ökonomisch Notwendige tun können. Das ist, wie wir aus der Geschichte wissen, hochproblematisch. Das ist sehr, sehr gefährlich, wenn wir Probleme, die alle sehen, politisch nicht mehr lösen können. Warum? Weil die Gesellschaft nicht die Zustimmung erteilt zur Lösung dieser Probleme. Dann haben wir uns verwickelt in einem Konstrukt, das womöglich nicht mehr auflösbar ist. Und das ist meine tiefe Sorge. Wir blicken ja auch Richtung Herbst mit einigen Landtagswahlen, die wir haben, dass wir so verwickelt sind, dass wir diese Logik nicht mehr auflösen können. Und daran muss man, glaube ich, arbeiten.
Und jetzt sind wir beim Wir im Sinne der Gesellschaft. Wir sind ja alle die Gesellschaft. Da wäre es naheliegend zu sagen, wir alle, die wir das erkennen, wie du das gerade skizziert hast zumindest, können ja daran arbeiten. Und jetzt mache ich, wir haben über die Welt gesprochen, über Europa, jetzt nehme ich mal den ganz kleinen Kontext. Also wirklich das persönliche, private Umfeld. Da müsste man doch letzten Endes auch ansetzen, um die Gesellschaft zu verändern, um Stabilität zu bieten, natürlich in diesen chaotischen Tagen, in Anführungsstrichen, um Vertrauen zu bieten. Und ich spreche dann über natürlich Familie, über Freunde, über den Job, über geschäftliche Beziehungen, vielleicht die Bank, um den Kontext, unseren Kontext mal mit reinzunehmen. Kann das auch ein Ansatzpunkt sein, wo man sagt, also hier ist jetzt mein Hort der Stabilität, von hier ausgehend kann ich ein Stück weit versuchen, die Gesellschaft zu beeinflussen, aber aus dieser Stabilität heraus kann ich es dann auch wagen, diese Evolution selber mitzugestalten, die Zukunft mit Lust auf Zukunft, die Zukunft zu gestalten.
Unbedingt. Ich glaube, es gibt keine andere Möglichkeit, als genau das zu tun. Mhm. Wenn wir in einer Zeit leben, in der Ordnung zerfallen, es gibt also noch keine neue, die sozusagen top-down Vertrauen, Verantwortung delegiert, Perspektiven schafft, dann muss das nur und kann auch nur dezentral geschehen. Also die Unternehmen sind gefordert, die Schulen, die, weiß ich nicht, wir haben so viele Menschen, die dafür sorgen können, dass in ihrem Umfeld die Dinge nicht ins Negative, sondern ins Positive gedreht werden. Ich bin gerade dabei, einen kleinen Artikel zu schreiben mit einer sehr simplen Frage, nämlich wer? Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass wieder zurückkommt auf die Ordnung von Demokratie und Marktwirtschaft. Das ist ein System, das die Frage stellt, wer? Bist nicht du, Einzelner, auch mitverantwortlich dafür, wie die Dinge laufen? Wir sagen alle immer diese großen Fragen, why, what and how, ne? Purpose und so weiter. Aber die wichtige Frage, wer? Wer soll unternehmerische Risiken eingehen? Wer soll die Leute pflegen? Also Demokratie muss die Frage beantworten, wer soll die Verantwortung nehmen? Wer soll Vertrauen durch eigenes Handeln schaffen? Also wir alle sind gefordert, vielleicht etwas mehr beizutragen und weniger zu fordern. Ne? Ja. Das ist aber nicht leicht.
Verantwortung zu übernehmen auch, sehr schön. Ja. Wo kann man den Artikel lesen?
Noch gar nicht. Ich bin dabei, ihn zu schreiben. Ja. Und weil mich das sehr beschäftigt, ich glaube, es gibt diese schöne Unterscheidung von Max Weber, glaube ich, Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. Mhm. Ich glaube, wir waren jetzt 10 Jahre im Bereich der Gesinnungsethik unterwegs, und Verantwortungsethik appelliert an jeden Einzelnen zu sagen, nicht was ist moralisch richtig, sondern was gebietet die Verantwortung für die Situation. Ne? Und ich glaube, das müssen wir stärken, damit wir Kräfte mobilisieren, die wieder sozusagen in eine andere Richtung wirken. Mhm.
Das war unser Schlusswort für heute. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Lieber Henning, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Das hat Spaß gemacht, das war toll. Das ist unglaublich wichtig. Würde mich freuen, wenn wir das in Zukunft nochmal wieder hinbekommen. Ich glaube, die Themen sind damit nicht erledigt. Wir müssen das nochmal neu updaten.
So ist es. Ganz im Sinne der Evolution. Wir werden nochmal uns damit befassen müssen.
Absolut. Also ganz herzlichen Dank. Ja. Mir bleibt noch zusammenfassend zu sagen, zu unserer These, ja, ich glaube, wir konnten es herausarbeiten. Wir sind in einer Evolution. Das Zukunftsbild ist noch nicht völlig klar. Politik alleine, Unternehmen alleine werden es nicht gestalten können. Das kann auch nicht in unserem Sinne sein. Also wir müssen alle aktiv mit daran wirken. Wir brauchen Lust auf Zukunft. Und dann haben wir eine große Chance, die Werte, die uns wichtig sind, inklusive Toleranz, das hatten wir rausgearbeitet, tatsächlich auch hochzustellen und damit ein attraktives Systemangebot zu machen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie dabei waren. Ich freue mich, dass ich Sie in zeitnah Zukunft, ich denke so in 1-2 Wochen, für einen neuen Podcast begrüßen darf. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihr Carsten Mundt.